Südwestradio.
Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu unserer Februarsendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, im Bürgerfunk auf Antenne Münster. Am Mikrofon Roswitha Möller.
Jetzt schon her, da hast du mich geboren. Hab viel von dir gelernt, keiner wieder hat mich so verdorben. Du warst die erste große Liebe, mein Fundament. Auf dich kann ich bauen, auch in einem schweren Moment. Du lässt mich nicht allein. Du bist mein Stadt, du bist mein Musik, du bist mein Sprach, du bist mein Seel. Was mich ausmacht, was mich zurückhält, du bist mein im Leben Sinn. Ich kenn den Schlosser und die Lichter bei Nacht. Kenn all den Gesichter, auf der Krise oder Land. Du hast mich mit Dingen an, manipuliert. Zum Batadal bedeckt, das hab ich übrigens kapiert. Ich bin ne Teil von dir. Du bist mein Stadt, du bist mein Musik, du bist mein Sprach, du bist mein Seel. Was mich ausmacht, was mich zu uns hält, du bist mein Leben Sinn. Du bist nicht für mich, alter Fortsch und Geld. Oh!
Jetzt zu Zeiten des Karnevals gibt es natürlich allerhand Möglichkeiten zu Unternehmungen. Wer allerdings keine Lust dazu hat, der kann sich ja auch anderweitig vergnügen, zum Beispiel bei einem Theaterbesuch. Das hatte ich mir nach langer Zeit mal wieder gegönnt. Und zwar war ich in dem Theaterstück von Günter Grass, Die Blechtrommel, im kleinen Haus unseres Stadttheaters. Hatte ich doch 2012 vor dem früheren Wohnhaus von Günter Grass in Danzig-Langfuhr gestanden und im nahegelegenen Park auf der Bank gesessen, auf der Oskarchen Mazerat als Bronzeskulptur mit seiner Blechtrommel abgebildet war. Das heißt, seine Trommelstücke hatte man ihm schon geklaut. Günter Grass hatte es zeitlebens abgelehnt, selber als Bronzefigur neben Oskarchen zu sitzen. Am 16. Oktober 2015, ein halbes Jahr nach seinem Tod und gleichzeitig an seinem 88. Geburtstag, wurde eine größere Bronzefigur von Grass mit einem Buch und einer Pfeife in der Hand auf die andere Seite der Parkbank gesetzt.
Also ging ich diese Straße lang. Die Straße führte zu mir. Das Lied, das du am letzten Abend sangst, spielte nun in mir. Noch ein paar Schritte und dann war ich da mit dem Schlüssel zu dieser Tür. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein. Doch dieses Leben bietet so viel mehr. Es war nur ein kleiner Augenblick. Einen Moment war ich nicht da. Danach ging ich einen kleinen Schritt. Und dann wurde es mir klar, dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Manche treten dich, manche lieben dich. Manche geben sich für dich auf. Manche segnen dich, setz dein Segel nicht, wenn der Wind das Meer aufbraust. Manche treten dich, manche lieben dich, manche geben sich für dich auf. Manche segnen dich, setz dein Segel nicht, wenn der Wind das Meer aufbraust. Oh, oh, oh. Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, Leben bietet so viel mehr. Dieser Weg, dieser Weg ist steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Dieser Weg, dieser Weg.
Vielleicht kurz die Inhaltsangabe der Blechtrommel, Günter Grass wohl bekanntestes Werk. Oskar Mazerat, Sohn von Agnes und Alfred Mazerat, vielleicht aber auch von Jan Bonski, beschließt als Dreijähriger nicht mehr zu wachsen. Er bekommt von seiner Mutter eine Blechtrommel geschenkt, auf der er in allen bedeutenden Lebenssituationen wie wild trommelt. Der Roman spielt in der Zeit des Nationalsozialismus und in der Nachkriegszeit. Oskar geht durch verschiedene Lebenssituationen. Am Ende landet er in einer Heil- und Pflegeanstalt, wo er über sein Leben nachsinnt. Hören wir einmal in die erste Szene hinein.
Man sagt, es gibt keine Helden mehr, weil es keine Individualisten mehr gibt, weil die Individualität verloren gegangen. Der Mensch einsam, jeder Mensch gleich einsam, ohne Recht auf individuelle Einsamkeit ist und nur eine namen- und heldenlos einsame Masse bildet. Für mich, Oskar Mazerat und mein Pfleger Bruno, möchte ich allerdings feststellen, wir beide sind Helden, ganz unterschiedliche Helden. Er hinter dem Kuckloch, ich vor dem Kuckloch. Und sobald er aber mein Zimmer betritt, bilden wir bei aller Freundschaft und Einsamkeit noch immer keine Namen und heldenlose Masse. Zugegeben, ich bin Insasse einer Heil- und Pflegeanstalt. Mein Pfleger beobachtet mich, lässt mich keinen Augenblick aus dem Auge. Liebgewonnen habe ich ihn. Ich erzähle dem Gucker hinter der Tür, sobald er mein Zimmer betritt, Begebenheiten aus meinem Leben, sodass er mich trotz des Abstandes besser kennenlernt. Der Gute scheint Gefallen an meinen Geschichten zu finden. Denn sobald ich ihm etwas vorgelogen habe, zeigt er sich erkenntlich. Dieses weiß lackierte, metallene Anstaltsbett ist mein Maßstab. Nein, noch mehr, das Bett. Das Bett ist das endlich erreichte Ziel. Mein Trost ist es. Und es könnte mein Glauben werden, wenn mir die Leitung dieser Anstalt einige Veränderungen daran vorzunehmen. Bester Bruno, ich möchte endlich das Bett wieder erhöhen lassen. Ich möchte es so sehr erhöhen lassen, dass mir niemand mehr zu nahe tritt.
Und weiter?
Auch zu den wenigen Glücklichen, die ohne Zwiebel weinen können, nicht? Ich spiele nicht, was ich kann, sondern was ich vom Herzen her weiß. Zu den wenigen Glücklichen, die ohne Zwiebel weinen können, nicht? Ich spiele nicht, was ich kann, sondern was ich vom Herzen her weiß. Ich drücke einem dreijährigen Oskar hölzerne Trommelstöcke in die Hände. Alte Wege trommel ich hin und zurück. Ich mache die Welt aus der Sicht der zu den wenigen Glücklichen, die ohne Zwiebel weinen können, nicht? Ich spiele nicht, was ich kann, sondern was ich vom Herzen her weiß. Ich drücke einem dreijährigen Oskar hölzerne Trommelstöcke in die Hände. Alte Wege trommel ich hin und zurück. Ich mache die Welt aus der Sicht der Dreijährigen deutlich. Sie nehmen mich auf, mich, ihren Rattenfänger. Ich nehme euch alle an die Leine. Die Leute, die Damen und Herren, sie waren kindlich runde Kullertränen. Sie fürchten sich sehr. Deswegen trommel ich, um sie zu beruhigen. Grün, grün, grün sind alle meine Kleider. Ich gehe alle Farben durch. Rot, rot, rot ist alles, was ich habe. Da Sie haben ein Kleinkinderbedürfnis. Na, dann folgen Sie ihm. Passen Sie es zu. Ja. Ja, Sie messen toll. Sie auch. Alle. Alle messen. Alle haben ein Kleinkinderbedürfnis, ja. Auch die Fern da hinten, alle. Alle messen sich voll. Alle hier im Raum. Alle. Alle machen Piss. 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 Piss, ja. Alle. Alle haben ein Kleinkinderbedürfnis, messen sich voll. Kauern sich nieder und hören sich zu. Ihr seid alle so jämmerlich. Ich werde als Oskar Mazzarat verhaftet. Widerstandslos vertraue ich mich der Obhut an. Ich vertraue mich dem Bruno an. Habe keine Worte mehr.
Was gedenkt Herr Oskar nach seiner Entlassung zu tun?
Heiraten? Ledig bleiben? Jünger sammeln, Sekten gründen. All die Möglichkeiten, die sich einem 30-Jährigen heutzutage bieten, sollten überprüft werden. Und womit überprüft, wenn ich mit einer meiner Traum.
Glaub mir, irgendwann wird die Liebe regieren. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Die Zeit lässt die Wunden heilen. Du bist genau wie ich und nicht allein. Ich bin nah bei dir. Gemeinsam schaffen wir Großes hier. Das Spiel der Spiele steht bereit. Schalt alles in dir ein, es ist soweit. Ruthless, they want my heart tonight. I'ma run these lines to my inside shine. And I find some peace of mind, yeah, yeah. Ruthless, they want my heart tonight. I'ma run these lines to my inside shine. And I find some peace of mind. Komm, wir bringen die Welt zum Leuchten. Egal woher du kommst. Zu Hause ist da, wo deine Freunde sind. Sonst. Feel my mighty blow. Let these clouds lay low as I land with my feet on the ground and go, go, go. My destiny I need to know. Chasing dreams, which way will I wind blow? Watching this, but I can't let go. Just want to watch your kingdom grow. No one thing as I run up rainbows. My pain glows, only the insane know. I had a dance on the moon as the wolf cry moans. In the middle of the darkness, I found my zone. You, my love, are never alone. Even when you're so very far from home. Sag mir, wie lang wir noch hier stehen. Bis wir endlich so weit sind, dass wir uns in die Augen sehen. Zeig mir, dass es anders geht. Lass uns zusammen singen, bis uns die Welt zu Füßen liegt. Komm, wir bringen die Welt zum Leuchten. Egal woher du kommst. Zu Hause ist da, wo deine Freunde sind. Hier ist die Liebe umsonst. Genau, dass alles besser werden kann. Wenn ich ganz fest dran glaub, dann schaff ich es irgendwann. All of my life I've been running from the knife. Under the gun I know I got this light. Komm, wir bringen die Welt zum Leuchten. Egal woher du kommst. Zu Hause ist da, wo deine Freunde sind. Hier ist die Liebe umsonst. Zu Hause ist da, wo deine Freunde sind. Zu Hause ist da, wo deine Freunde sind.
Wo wir gerade bei dem Danziger Schriftsteller Günter Grass sind, da fällt mir noch ein benachbarter Schriftsteller, nämlich der Ostpreuße Siegfried Lenz ein, der mit seinen berühmten Geschichten seiner Heimat Masuren eine liebenswürdig humorvolle Hommage widmete. Der Schauspieler Gustav Peter Wöhler las im kleinen Haus aus Siegfried Lenz »So zärtlich war Sulaiken«. Sulaiken ist ein lebenswertes Dorf irgendwo oder auch nirgendwo in Masuren. Dort leben genauso liebenswerte Menschen wie Titus Anatol Plock, Adolf Abromeit, Hamilkar Schass, der Briefträger Hugo Zapka und andere liebenswerte Originale. Dort passieren allerhand skurrile und liebenswerte Geschichten, die man sich vor seinem geistigen Auge plastisch vorstellen kann. Aber zuvor erzählte Wöhler noch etwas aus seinem Leben.
Ich wollte natürlich jetzt nicht über Herford und Münster sprechen, nicht? Sondern über Siegfried Lenz. Mein erster Kontakt mit Siegfried Lenz war aber doch in Herford, und zwar im Fernsehen. Damals lief diese wunderbare Verfilmung von Deutschstunde, ich weiß nicht, ob die sich noch erinnern. Und die hat mich damals wirklich sehr bewegt. Ich war, ich glaube, 13, 14 Jahre alt, und da keimte schon ein wenig das Gefühl auf, vielleicht so Schauspielereien zu machen, aber habe ich dann erstmal ad acta gelegt. Aber dieser Film hat mich dann, oder beziehungsweise dazu gebracht, dann das Buch, die Deutschstunde, zu kaufen, zu lesen, was mich ehrlich gesagt noch mehr bewegt hat als der Film. Und dann immer mal wieder andere Sachen von ihm gelesen, auch in der Schule natürlich, da wurde dann später auch Siegfried Lenz gelesen. Ich durfte ihn auch selbst noch einmal persönlich kennenlernen, so 2 Jahre vor seinem Tod war eine Veranstaltung in Hamburg, wo wir uns kennengelernt haben. Da saß er leider schon im Rollstuhl, aber war immer noch ein sehr kluger, integer Mann, hat sich überhaupt nicht von seinem Leid da irgendwie mitreißen lassen. Ja, und dann kam irgendwann eine Anfrage: Herr Wöhler, wir würden gern, dass Sie mal was Lustiges lesen. Da sagte ich, können wir mal gucken, was wir da machen. Und da habe ich alles Mögliche, Heinz Erhardt und so auch gelesen, also vorgelesen für mich. Und dann dachte ich, Mensch, irgendwie, es muss doch vielleicht auch bei Siegfried Lenz, der hat doch diese herrlichen Geschichten auch so liken. Und dann habe ich mir das gekauft und habe das gelesen und war hin und weg begeistert, habe diese Lesung vollzogen. Und das hat dann auch wirklich mit großem Erfolg geklappt. Und ich hoffe, dass wir das heute Abend auch hinkriegen. Das sind wirklich entzückende Geschichten. Die meisten von Ihnen kennen sie wahrscheinlich. Das ist ja womit das bekannteste Buch von Siegfried Lenz.
Gustav Peter Wöhler las aus der dritten der masurischen Geschichten vor.
Das war Onkel Malor. Zum Markttag kam neuerdings auch ein Wanderfriseur nach Sulaiken. Ein kleiner, vergnügter Mann, der den Leuten das Haar im Freien abnahm, mitten im Quieken der Ferkel, im heiseren Brummen der Ochsen, zwischen all den Gerüchen eines masurischen Marktes, zwischen dem erdigen Geruch nach neuen Kartoffeln und dem Gestank nach altem Kohl, zwischen dem scharfen Geruch nach Kisten und Bretterzeug, nach Fischen, Hafer und Terpentin, zwischen dem sanften Kerlgeruch ausgenommener Hühner und dem sauberen Duft nach Äpfeln und Mohrrüben. Zwischen all diesen Gerüchen und Geräuschen in dieser hochschwangeren Luft bediente der Wanderfriseur an einem trauten Herbstmorgen einen großen, schönen, schwarzhaarigen Mann, den schönen Alec, wie er genannt wurde. Ein Wunder von Wuchs, auch wenn dieses Wunder barfuß ging. Der Wanderfriseur hüpfte mit fleißiger Höflichkeit um ihn herum und erhielt ihn auf das Angenehmste, während seine Schere lustig wie eine Schwalbe über Alecs Ohren flatterte, hier und da ein Härchen schnappte, zart und schnell, und zum Schluss, wie sich's gehört, öffnete der Friseur ein kleines Fläschchen und tröpfelte eine Essenz auf Alecs Kinn. Sofort begann es in weitem Umkreis nach persischem Flieder zu duften. Der Duft verdrängte all die Gerüche des Marktes. Der Orient siegte über Masuren. Erlauben Sie bitte, dass ich nun noch unter Ihre Jacke fahre, sagte der Friseur, schob eine weiche Bürste unter den Kragen und strich mit den feinen Borsten über Alecs Haut, so dass dieser sich vor Behagen ein wenig krümmte. Dann entfernte er mit berechnetem Schwung das Papiertuch, sagte Dank und wartete auf Bezahlung. Alec fasste in die Tasche, aber anstelle von Geld zog er einen alten, schmutzigen Brief heraus, entfaltete ihn vorsichtig und bat den Friseur zu lesen. Es ist, sagte Alec, ein Brief meines Onkels Manoah, Besitzer eines Schleppkahns, der heute nach Hause gekommen ist. 30 Jahre hat er sich über alle bekannten Ströme und Kanäle ziehen lassen. Nun ist er, wie aus dem Brief hervorgeht, heimgekehrt, um hier zu sterben. Da ich der alleinige Erbe des Schleppkahns bin, werden Sie, ich bin sicher, mir das Geld bis heute Abend stunden. Ich bringe es Ihnen nach Ende des Marktes. Der Friseur vertiefte sich in den Brief, las ihn, als ob er in ein Geheimnis hineingezogen würde, mit dankbarer Andacht, reichte ihn nickend zurück und trat mit Alec an die Böschung, von wo aus sie den Fluss übersehen konnten. Da lag der Schleppkahn, ein breites, schwarzes Wesen, wohl verteut, und auf dem Heck sahen sie einen großen, hageren Mann mit grauem Stoppelbart. Das war Onkel Manoah. Er saß auf einer Kiste, sinnierte und trank zwischendurch Kaffee. »Es wird mir«, sagte der Friseur, »ein Vergnügen sein, dem Erben dieses Schiffes die Bezahlung bis heute Abend zu stunden. Allerdings könnte ich länger nicht warten.«
Wir können uns schon denken, mit welcher List der schöne Alec sich einen angenehmen Tag machte und wie dieser Tag wohl zu Ende ging.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home. In the morning hour, she calls me the radio.
Also, wo wir heute einmal eine Literatursendung machen, möchte ich gleich mal auf den Geburtstag eines berühmten Komikers aufmerksam machen. Er wurde am 20. Februar 1909 im lettischen Riga geboren. Er war der beliebteste deutsche Komiker der 50er und 60er Jahre. Viele Tausende haben ihn auf der Bühne gesehen und über seine Komik gelacht. Millionen kennen ihn vom Rundfunk, Fernsehen, aus dem Kino und von seinen Büchern. Ich lasse Sie mal kurz seine Stimme hören.
Linkes Auge blau, rechtes Auge blau, und das alles wegen einer einzigen Frau.
Erster Blick von mir, dann ein Blick von ihr. Folge an der Theke, je ein kleines Bier. Und dann kommen Likörchen, ich flüstre ihr ins Öhrchen, dass ich sie lieb hab schon lang. Plötzlich da kommt einer, sie schreit, das ist meiner und das ist ein Kerl wie'n Schrank. Linkes Auge blau, rechtes Auge blau,
und das alles wegen einer einzigen Frau. Linkes Auge blau,
na, das sieht vielleicht aus.
Rechtes Auge blau,
also mit anderen Worten, beide Augen blau.
Und das alles wegen einer einzigen Frau.
Bedenken Sie, wegen einer Frau bloß, hm? Und das war so, erst ein Blick von mir, so ein ganz kleiner, so um die Ecke.
Dann ein Blick von ihr.
Ja, aber was für einer.
Folge an der Theke, je ein kleines Bier.
Och, was heißt eins, zwei. Dann kommen Likörchen, ich flüstre ihr ins Öhrchen, dass ich sie lieb hab schon lang. Schön, ne? Oh, plötzlich, da kommt einer, sie schreit, das ist ja meiner, und das ist ein Kerl wie'n Schrank. Linkes Auge blau, rechtes Auge blau,
und das alles wegen einer einzigen Frau.
Sowas.
Nachdem ich mich heute, oh, nee, Moment, heute heißt das. Ja, also nachdem ich mich heute um dieses Mikrofon versammelt habe, ergreife ich außer der Gelegenheit auch noch das Wort, um es an Sie zu richten. Richt euch. Nein. Also es war vor etlichen Jahren, da erblickte ich das elektrische Licht der Welt. Meine Eltern, es waren zwei Stück, also waren sehr reich. Mein Vater besonders, der hatte zwei Villen gehabt, einen guten und einen bösen. Er machte Brillen, er war Tischler. Er sagte schon immer, des Menschen Leben gleicht der Brille, man macht viel durch. Nun also, der Sommer, in dem ich mich gebar, war sehr trocken. Der war so trocken, dass die Bäume den Hunden nachliefen. Und der Winter, ganz im Gegenteil, der war also kalt. Es war grad halb acht. Es waren 8,5 Grad und ich lag zu Hause rum. Nicht? Was sollte ich sonst machen? Ich hatte ja schon Beine, aber ich konnte noch nicht laufen. Und ich fror so vor mich hin, denn meine Eltern waren ausgegangen, der Ofen auch. Und da beschloss ich dann, ein Dichter zu werden, denn alle berühmten Dichter haben ja in ihrer Jugend gefroren. Sie hören als zweites gleich das erste Gedicht. Und zwar etwas Altes. Und zwar Johann Wolfgang von Frankfurt, auch Goethe genannt, schrieb ja außer dem dem Hamlet und dem Lied an die Glocke, schrieb er ja außerdem noch diese berühmte Ballade vom König Erl. Nicht? Und ich habe diesen Monarchen bearbeitet, so lange, bis er sich hinten reimte. Der König Erl. Wer reitet zu spät durch Wind und Nacht? Es ist der Vater, es ist gleich 7. Acht, es ist, die Uhr ging nach. Ne? Im Arm den Knaben er wohl hält, er hält ihn warm, denn er ist erkält. So, er hat Husten im Gesicht. Ne? 3:30, 4:30, es wird schon hell, noch immer reitet der Vater schnell. Er reicht den Hof mit Mühe und Not, der Knabe lebt, das Pferd ist tot. Noch ein Gedicht. Der Berg, Würden, sämtliche Berge, der ganzen Welt zusammengetragen und übereinander gestellt und wäre zu Füßen dieses Massivs ein riesiges Meer, ein breites und tiefs und stürzte dann unter Donnern und Blitzen der Berg in dieses Meer. Das wird spritzen.
Und noch ein Gedicht?
Immer wenn ich traurig bin, trinke ich einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch einen Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, dann fange ich an von vorn.
Prost.
Wenn ich traurig bin, trink ich einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, dann trink ich noch einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trink ich noch einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, dann fang ich an vom Korn. Hollei! Wenn ich traurig bin, trink ich einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, dann trink ich noch einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trink ich noch einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, dann fang ich an vom Korn. Hollei!
Na klar, richtig, Heinz Erhardt. Ja, und was können wir noch zu Heinz Erhardt sagen? Hören wir einmal Herbert Kober.
Aus Anlass seines Geburtstages am 20. Februar haben wir in unserer heutigen Sendung an den großen Unterhaltungskünstler Heinz Erhardt erinnert. Da ich üblicherweise an dieser Stelle über münstersche Straßennamen berichte, kann ich nur bedauern, dass wir keine Heinz-Erhardt-Straße in Münster haben. Und dabei gibt es in Münster sicher manche Straßen, die an Personen erinnern, die kaum einem Münsteraner bekannt sind. Das wäre bei einer Heinz-Erhardt-Straße anders. Denn es gibt wohl kaum einen Einwohner, der nicht den Namen dessen kennt, der Schauspieler und Komponist war, Kabarettist und Dichter, unerreicht in seinem Humor. Woher stammt eigentlich Heinz Erhardt? Und mit der Antwort komme ich nun doch noch auf einen Straßennamen, der Münster mit Heinz Erhardt verbindet. Es ist der Riegerweg. Heinz Erhardt wurde nämlich als Sohn deutscher Eltern, sogenannter Baltendeutscher, im lettischen Riga geboren. Bevor ich mich der Namensgeberin nähere, zuerst die Straße selber. Bevor ich mich der Namensgeberin der Stadt Riga nähere, zuerst zur Straße selbst. Der Riga-Weg hat die Postleitzahl 48159. Der Weg befindet sich im Bereich des Germania-Campus und läuft nahe beim Dorpat-Weg von der Gasselstiege auf die Grevener Straße zu. Und nun zur Namensgeberin. Riga, das mit seinem Umland 1 Million Einwohner zählt, ist die Hauptstadt Lettlands. Gegründet im Jahr 1201, wurde die aufstrebende Stadt bereits 1282 Mitglied der Hanse und Hauptstadt des damaligen Livländischen Reiches. Einige Zeit unterstand die Stadt dem Deutschen Orden. Ab 1561 war Riga freie Reichsstadt des Heiligen Römischen Reiches, unterwarf sich aber 1581 dem polnischen König. Bereits 40 Jahre später, 1621, wurde Riga von den Schweden okkupiert. Als zweitgrößte Stadt Schwedens genoss Riga große Selbstständigkeit und entwickelte sich zu einer Metropole des Ostseeraumes. 1710 wurde Riga von russischen Truppen besetzt und wurde mit Lettland der neuen Großmacht Russland einverleibt. 1918 erlangte Lettland seine Selbstständigkeit, wurde aber 1940 erneut von Russland besetzt. Eine eigenständige Republik mit der Hauptstadt Riga wurde Lettland schließlich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991. Heute ist Riga die bedeutendste Stadt des Baltikums. Das Zentrum ist geprägt von eindrucksvollen mittelalterlichen Bauten, Wehr- und Kirchtürmen, von Gildehäusern der Hansezeit und von herrlichen Gebäuden des Jugendstils. Hochschulen, Museen, Theater und viele bedeutende kulturelle Einrichtungen prägen das mittelalterliche, aber auch moderne Stadtbild von Riga, das 1997 zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Eine Besonderheit aber ist das Erbe der sowjetischen Besatzung schon. Infolge der beabsichtigten Russifizierung des Landes waren 1990 annähernd 70% der Einwohner Rigas Russen, so dass sich der Staat Lettland bis in die letzten Jahre hinein bemühen musste, der Staatssprache Lettlands, Lettisch, die ihr zukommende Bedeutung einzuräumen. Noch ein Blick auf das Deutschbaltentum in Riga. Während im Mittelalter die Deutschen die Mehrheit der Bevölkerung stellten, ging dieser Anteil im 19. Jahrhundert sehr stark zurück. Waren es 1860 noch rund 40%, sank der Anteil der Deutschen an Rigas Bevölkerung bis 1913 auf nur noch 17%. Beendet wurde der deutsche Anteil an Lettlands Bevölkerung und Kultur durch eine Vereinbarung zwischen Stalin und Hitler über die Aussiedlung der Deutschen. Damit komme ich zu einem letzten Blick auf Riga, auf bedeutende Deutsche, deren Namen mit dieser Stadt verbunden sind. Der ehemalige Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff, der Schriftsteller Werner Bergengrün, Johann Gottfried Herder, die aus einer baltendeutschen Familie stammende Sängerin Lena Meyer-Landrut und nicht zuletzt der berühmte Rigaer, der für diesen Beitrag den Anschluss gab, Heinz Erhardt.
So, das war's mal wieder für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir, das sind Roswitha Möller am Mikrofon und Lukas Winnemann in der Technik. Wir hören uns wieder, wie immer am ersten Sonntag im Monat, das ist der 6. März, um 19 Uhr, gleich nach den Nachrichten. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss. Ach ja, und noch schönen Karneval.
Weil er nix mehr sehen kann, geht der Jäger jetzt nach Haus. Und im ganzen Tal, da gehen die Lichter langsam aus. Der Vater, der geht früh ins Bett, damit er früh aufstehen kann. Aber für uns, da geht die Nacht ja erst an. Wir gehen noch lang nicht ins Bett, das fällt uns nicht ein. Wir gehen noch lang nicht ins Bett, das muss ja nicht sein. Wir gehen noch lang nicht ins Bett, schon gar nicht allein. Wenn noch was geht, wenn noch was geht, wir sind dabei.
Wir gehen dabei bis zum Sabtub. Wir sind ab, tüdeli, babi, siebten, tum, tab, tüd, ab, babi, tüb, bo, dab. Tüb, tüb, bip, dum, badibn, tüb, bip, dum. Da, 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 da. Alles ist still und durchs Fenster kommt der Sepp zu der Marie. Der Bauer schläft schon selig, denn sein Morgen, der kommt früh. Gleich kommt dem Franz zur Frau und sagt, jetzt kommst mit mir. Doch was für uns jetzt kommt, ist...
Ein Viertel Rot, bitte, danke.
Wenn ihr einen Obstler...
Gin Tonic.
Ich kriege einen Apfelsaft naturtrüb, gespritzt auf 0,5 mit Leitungswasser, aber nicht zu kalt.
Hm? Und ein Mossbier. Wir gehen noch lang nicht ins Bett, das fällt uns nicht ein. Wir gehen noch lang nicht ins Bett, das muss ja nicht sein. Wir gehen noch lang nicht ins Bett, schon gar nicht allein. Wenn noch was geht, wenn noch was geht, wir sind dabei.